Ja, für heute ist ein Predigtext aus dem Buch Jesaja vorgeschlagen. Ich möchte vorab mal ein paar Worte zu Jesaja sagen. Der Prophet Jesaja, der lebte und wirkte ja in Jerusalem. Und 739 vor Christus, da wurde er zum Propheten berufen. Und seine prophetischen Aussagen, die betrafen einen Zeitraum von über 700 Jahren bis hin zu Jesus Christus. Und in keinem Buch des Alten Testaments kommt Jesus so oft vor, wie gerade beim Propheten Jesaja. Und deshalb hat man dieses Buch auch oft ein prophetisches Evangelium genannt. Interessant ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch, dass der Name Jesus übersetzt bedeutet, der Herr ist heil. Und der Name Jesaja fast genau das Gleiche. Jahwe ist Heil, Jahwe ist Hilfe. Und weil Jesaja schon in alttestamentlicher Zeit mit seiner Prophetie so einen Zeitraum von Jahrhunderten abdeckte, hat die historisch-kritische Forschung einen zweiten und dritten Jesaja erfunden. Vornehmer einen Deutero-Jesaja und einen Trito-Jesaja. Weil ja, wie man meinte, nicht sein kann, was nicht sein darf. Als ob Gott nicht in der Lage wäre, einen Propheten zu beauftragen, prophetische Aussagen über mehrere Jahrhunderte zu machen. Ja, und um so etwas geht es in diesem Text auch. Ich lese uns jetzt den für heute vorgeschlagenen Predigtext aus Jesaja 61, die Verse 1 bis 3 und 10 und 11. Da schreibt der Prophet: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Jetzt geht's weiter in Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Wir danken dir für dein Wort, Herr, und wollen dich bitten, dass du selbst es uns aufschließt. Amen. Tja, diese Worte des Propheten Jesaja, die richteten sich an die Israeliten in Juda so etwa 200 Jahre später, zur Zeit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und für sie sind sie wirklich gute Nachricht, also Evangelium. Und es ist auch ein wirklich denkwürdiger Text, denn nach dem Zeugnis des Lukas, das haben wir ja eben gehört in der Lesung, hat kein Geringerer als Jesus selbst über diesen Text gepredigt und dabei sicher mehr gesagt, als Lukas berichtet. Aber ganz bestimmt diesen überlieferten Satz: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Lukas 4, 21. Und das bedeutet, dass dieser Text auch eine auf Christus gerichtete Prophetie ist und sich nicht nur an die Israeliten der Zeit um 530 vor Christus richtet. Deshalb das Thema, man kann das ruhig so nennen, ich nenne es mal das Jesaja-Evangelium. Und ich denke, dass uns dieser Text vier Dinge sagt vom Evangelium, von der frohen Botschaft. Nämlich einmal, dass es nur der Gesalbte verkündigen kann. Zum Zweiten, dass es den Elenden gilt. Zum Dritten, dass es Traurigkeit in Freude verwandelt. Und zum Vierten, dass es bewirkt, was es sagt. Der erste Gedanke: Das Evangelium kann nur der Gesalbte verkündigen. In Vers 1 im Text heißt es: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Ich denke, dieser Begriff der Salbung ist uns ein bisschen fremd, deshalb vielleicht eine kurze Erklärung vorab. Diese Salbung gab es schon im Alten Bund, und zwar für Menschen, die eine bestimmte Aufgabe übernehmen sollten, wurden dafür geweiht und zubereitet. Und das war tatsächlich eine Salbung mit Salböl. Und diese Salbung, die wurde zum Beispiel Propheten zuteil, Königen, Priestern. Elia zum Beispiel wurde von Gott angewiesen, seinen Nachfolger Elisa zu salben, bevor er das Amt übernehmen konnte. Aaron, der erste hohe Priester, und die, die ihm dann folgten, die wurden mit dem Salböl gesalbt. Saul, David, Salomo und noch viele andere empfingen die Salbung zum König. Und mit solch einer Salbung, da kann die Gabe des Geistes Gottes in Verbindung stehen. So heißt es ja auch hier im Text. In unserem Text spricht Jesaja von seiner Geistesbegabung geradezu als von einer Salbung durch Gott, die hier also auch in übertragener Bedeutung gemeint ist. Und wir haben es eben schon gesagt, Jesus zitiert genau diese Stelle in seiner ersten Predigt und bezieht sie dann auf sich selbst. Er ist der Christus, der Messias, der Gesalbte. Und wie er, so sind auch seine Jünger mit dem Geist gesalbt. Und hier nun geht es um das Evangelium, wie die Bibel es meint. Also keine Botschaft, die sich Menschen ausgedacht haben oder die sich nach menschlichen Erwartungen richtet, sondern eine Botschaft Gottes an seine Welt. Und weil es eine Botschaft Gottes an seine Welt ist, deswegen braucht ein Bote des Evangeliums die Salbung von Gott, so wie Könige und Priester im Alten Testament gesalbt wurden. Er braucht einen göttlichen Auftrag, er braucht göttliche Kraft und er braucht göttliche Vollmacht. Wenn Jesus hier also sagt, der Geist Gottes des Herrn, wenn Jesaja hier also sagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, dann heißt das eigentlich, hier spricht jetzt nicht irgendein Mensch, sondern hier spricht jetzt der lebendige Gott. Und das, was ich euch sage, ist Gottes Botschaft an euch. Und Gott hat durch viele Propheten gesprochen, aber in letztgültiger Weise eben in Jesus. Und darum ist Jesus auch der entscheidende Botschafter des Evangeliums. Und in dieser ersten Predigt in Nazareth, die Claudia vorgelesen hat, da las er eben, wie erwähnt, den Bibelabschnitt vor und sagte dann, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Das Wort des Evangeliums, eine Botschaft aus der Ewigkeit. Nun sollen Prediger des Evangeliums heute ja nicht unbedingt mit Jesaja oder gar mit Jesus verglichen werden, aber im Prinzip ist es ähnlich. Sie brauchen, um das Wort weitergeben zu können, auch so etwas wie die Salbung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die Beglaubigung dessen, was sie sagen, durch den Geist Gottes. Also den direkten Auftrag, dieses oder jenes zu sagen. Und wenn ihnen solch eine Salbung nicht zuteil wird, dann können sie noch so richtige, wichtige, intelligente und gut klingende Dinge sagen, all das wird die Herzen der Zuhörer nicht erreichen. Ich könnte euch beispielsweise über viele Texte der Bibel sicher einen klugen Vortrag halten, aber was nützt so ein Vortrag? Was nützen kluge Worte? Wenn Gott das Wort nicht beglaubigt, dann kann man es genauso gut bleiben lassen. Dann bleibt es hohl und leer. Die Predigt ohne Vollmacht, die kann man auch vergessen. Es kommt nicht auf kluge Worte an, nicht auf eine gute Formulierung, auch nicht auf eine rhetorische Leistung. Sogar schwache Reden können in Vollmacht geschehen. Ich denke dabei immer wieder an dieses alte Beispiel von dem gesegneten Essener Pfarrer Wilhelm Busch. Als er einmal gepredigt hatte, sagte seine Frau nach der Predigt zu ihm, heute habe ich mich für dich geschämt. War also wohl eine schwache Leistung ihrer Ansicht nach. Aber unter der Predigt ist jemand zum Glauben gekommen. Und sie hat sich geschämt. Es kommt also nicht nur darauf an, was man sagt und wie man sagt, sondern es kommt in erster Linie auf die Beglaubigung durch den Geist Gottes an. Hier wird die Salbung genannt. Und deswegen kann eigentlich nur der Gesalbte, der Bevollmächtigte, das Evangelium weitersagen. Ein zweites, das Evangelium gilt den Elenden. Ich lese nochmal den Vers 1b. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das Evangelium gilt den Elenden, also nicht den Starken und Selbstsicheren, den Mächtigen und Stolzen. Es gilt den Trauernden, den Niedergeschlagenen, den Verzweifelten, den Schwermütigen. Es gilt den Gebundenen, die vielleicht von Süchten und Lastern nicht loskommen, die immer wieder anders werden möchten und es nicht können. Es gilt den Gefangenen, die von anderen herumgeschubst, ausgenutzt, gequält werden. Es gilt denen, die zerbrochene Herzen haben, die vom Leben, von ihren Mitmenschen, vielleicht auch von sich selbst enttäuscht sind und keine Hoffnung mehr haben. Und es gilt vor allem denen, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts mehr von sich selbst. Jesus hat sie mal die geistlich Armen genannt und hat gesagt, ihrer ist das Himmelreich. Aber an den Reichen und Selbstherrlichen, an Starken und Selbstbewussten, da geht's vorbei. Das Evangelium gilt sicher auch jedem, der an diesem Morgen hierher gekommen ist. Denn jeder von uns will es ja hören. Es gilt dem, der schon lange auf dem Weg mit Jesus ist, der ihm sein Leben überlassen hat, der das Evangelium braucht, als ständig braucht, als Vergewisserung. Es gilt dem, der es in diesem beginnenden neuen Jahr vielleicht wieder ganz neu festmachen will, weil er sich hier und da doch vielleicht ein Stück von Jesus entfernt hat. Es gilt dem, der auf der Suche ist nach wahrem Sinn, nach Trost und ihn bisher noch nicht so recht hat finden können. Es gilt jedem, der weiß oder ahnt, dass ihm etwas fehlt, jedem, der sich seiner geistlichen Armut bewusst ist und sich ausstreckt nach Reichtum, wie ihn nur Jesus geben kann. Und ich denke, dass es für uns auch ganz wichtig ist zu sehen, dass das Evangelium auch noch so vielen da draußen gilt, die suchen und nicht finden, weil sie an den falschen Stellen suchen, bei den vielen anderen verlockenden Angeboten, die diese Welt zu bieten hat. Ich denke, die Gemeinde Jesu darf nie den Blick nach draußen verlieren. Nicht nur nach draußen aufs Missionsfeld, sondern auch nach draußen vor die eigene Tür. Und das wird immer drängender und wichtiger. Ihr kennt dieses Wort von Vater Bodelschwenk, der mal so sinngemäß gesagt hat, Leute, beeilt euch, ihnen das Evangelium zu sagen, sonst sterben sie noch darüber. Wir sind es den Menschen draußen schuldig, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ihnen zu sagen, wo sie wahres Leben bekommen können. Gott will uns ja auch gar nicht nur als passive Zuhörer haben. Das Volk Israel damals, das da angesprochen wird, musste damals sehr hart arbeiten in den Trümmern der zerstörten Städte, um den Wiederaufbau zu leisten. Sie mussten kämpfen um Recht und Gerechtigkeit. Gott hat ihnen nichts billig in den Schoß gelegt, aber er hat ihnen das lohnende Ziel vor Augen gestellt. Und heute wie damals geht es also letztlich um Dienen. Und denen sollen wir vor allem auch denen, die Jesus noch nicht kennen. Denn sie sind doch die eigentlich Elenden. Elend ist, wer ohne Gott lebt. Das ist gar keine Frage. Also das Evangelium gilt den Elenden. Sie sind eingeladen, mit leeren Händen zu kommen und zu empfangen. Der dritte Gedanke, das Evangelium verwandelt Traurigkeit in Freude. In Vers 10 sagt Jesaja, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Das heißt, in das Elend dieser Welt und unseres Lebens, da kommt das Evangelium und sagt uns, dass sich Gott unser annehmen will. Sagt uns, dass Gott einmal die schwersten und tiefsten Fragen unseres Lebens beantworten wird. Dass wir deshalb geduldig seiner Führung auch vertrauen dürfen. Es verspricht uns, innere Wunden zu heilen und unserem Leben neue Kraft zu geben. Und es sagt uns, dass er uns frei machen will von diesem verkrampften Drehen um uns selbst, von dem, was uns immer wieder runterzieht, auch von unserer Verzweiflung angesichts des Todes. Es sagt uns, dass durch die Gegenwart Gottes auch Umstände sich wandeln und unser Leben neues Gesicht bekommt. Es sagt uns, dass Vertrauen auf Gott nie umsonst ist und dass Gott niemanden fallen lässt, der sich ihm in die Arme wirft. Und wenn man so eine Botschaft hört und ihr glaubt, dann wandelt sich natürlich Traurigkeit in Freude, unweigerlich, auch ganz ohne eigene Anstrengung. Wir brauchen inneren Schmerz nicht mehr zu betäuben, wir brauchen uns nicht mehr künstlich in Schwung zu bringen. Gott lässt Freude in uns werden, wie damals in Israel, das auf die Worte des Propheten mit diesem Jubelruf antwortet: Ich freue mich im Herrn. Und ich denke, dass mancher unter uns aus seinem eigenen Leben davon eine Menge erzählen könnte, dass er erzählen könnte, wie die Botschaft, wie das Evangelium Licht ins Leben gebracht und Traurigkeit in Freude verwandelt hat. Vielleicht müsste man einfach mal so einen Abend machen und Leute erzählen lassen, wie das Evangelium ein Leben verändert und umkrempelt, Freude gebracht hat. Das könnte auch Glaubensstärkung für alle anderen sein. Und ein viertes, das Evangelium bewirkt, was es sagt. Der letzte Vers 11, denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Wir hören heute so viele schöne Worte, so viele Versprechungen, hinter denen nichts steht, sodass wir oft skeptisch geworden sind. Politiker, die selbst nicht mehr ein- noch auswissen, versuchen uns Lösungen zu verkaufen, die etwas zu versprechen scheinen. Und in so einer Situation, da werden die Menschen zunehmend skeptisch und misstrauisch. Und für viele klingt sogar das Evangelium zu schön, um wahr zu sein. Ist das vielleicht doch religiöser Selbstbetrug? Oft wird ja auch die Meinung vertreten, es habe über Jahrhunderte hinweg den Herrschenden nur dazu gedient, ihre Herrschaft zu sichern und die Beherrschten auf die Herrlichkeit der Ewigkeit zu vertrösten. Religiöser Selbstbetrug also doch? Ich denke, unser Wort sagt dazu nein. Im Evangelium, so heißt es, da steckt die gleiche Kraft wie im pflanzlichen Samen. Das will der Text damit sagen. Da lässt sich zunächst nicht erkennen, ob er etwas taugt. Aber wenn du ihn in die Erde legst, dann bringt er mit unwiderstehlicher Kraft zuerst die Pflanze und dann die Frucht hervor. Das heißt, das Evangelium trägt in sich die Kraft, das zu bewirken, was es sagt. Es ist kein leeres, sondern ein machtvolles Wort. Das lässt sich aber nur erkennen, wenn man die Probe aufs Exempel macht. Die Wahrheit des Evangeliums erweist sich, wenn man ihm Vertrauen schenkt. Und so richtet letztlich dieses Bibelwort auch eine Frage an jeden von uns. Wollen wir dem Evangelium ganz vertrauen? Wollen wir ihm Raum geben, damit es unsere Traurigkeit in Freude verwandeln kann? Wollen wir unser eigentliches Elend zugeben und bereit sein, Gott um Hilfe zu bitten? Und ich denke, dass auch diejenigen unter uns, die vielleicht schon lange den Weg mit Jesus gehen, immer wieder in der Gefahr sind, dem Wachsen der Pflanze des Evangeliums und dem Fruchtbringen in ihrem Leben doch noch hier und da im Wege zu stehen. Wie oft sind uns in unserem Alltag noch andere Dinge wichtiger und hindern die Botschaft daran, in unserem Leben das zu bewirken, was sie sagt und was sie bewirken möchte. Und wie können wir anderen Evangelium sagen, wenn es bei uns selbst oft nicht das ausrichtet, wozu Gott es sendet, weil wir es behindern? Ich denke, am Schluss eines alten und am Beginn eines neuen Jahres Da fasst man ja so manchen guten Vorsatz. Wir können eigentlich nur einen fassen. Jesus und seiner Botschaft, dem Evangelium, in unserem Leben immer mehr Raum zu lassen, damit wir immer mehr hineingestaltet werden können in das Bild, das Gott von uns hat. Gottes Wort kündigt hier im Vers 2 ein gnädiges Jahr des Herrn an. Wir wissen nicht mehr, ob damals ein besonderes Jahr war, aber wir wissen, dass wir dieses neue Jahr als gnädiges Jahr von Gott begreifen dürfen. Wenn er uns Zeit schenkt, dann ist das Gnade. Amen.